Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Keine Kohlekraftwerke und kein Atomstrom mehr, dafür Strom aus Solar- und Windkraft. Auf diese Formel lässt sich im Wesentlichen die Energiewende in Deutschland bringen. Doch die stockt zurzeit gewaltig, vor allem beim Ausbau der Windenergie. Jetzt gibt es Streit um geplante neue Regeln für den Bau von neuen Windkraftanlagen. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um die Digitalisierung der Landwirtschaft, um Medikamentenknappheit und um das Weihnachtsgeschenk des Jahres. Und so viel schon mal vorab. Es hat mit Smartphones zu tun, aber so richtig hochtechnisch ist es nicht. Und im Verbrauchertipp, da geht es heute um Pfändungsschutzkonten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Eigentlich ist der Fall klar. Wenn die Energiewende klappen soll, dann muss der Anteil von Solar- und Windenergie in Deutschland so schnell wie möglich ansteigen. Doch gerade der Ausbau der Windenergie hakt in Deutschland zurzeit. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will jetzt die Regeln für den Bau neuer Windkraftanlagen ändern. Doch für einen entsprechenden Gesetzentwurf erntet er viel Kritik. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Barbara Schmidt-Matern. Frau Schmidt-Matern, vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, wie sehen denn die geplanten neuen Vorschriften aus?
Naja, Herr Römermann, es geht um das Gesetz zum Kohleausstieg. Sie haben es ja eben schon erwähnt. Das sollte eigentlich diese Woche schon ins Kabinett möglichst sogar verabschiedet werden. Daraus ist ja, wie wir jetzt sehen, nichts geworden, denn dieses Gesetz enthält zugleich auch Regeln zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn die Bundesregierung hat ja das feste Ziel, bis zum Jahr 2030 65% an erneuerbaren Energien im Land zu haben. Man hätte also erwartet, können, dass wenn die Bundesregierung ein Gesetz zum Kohleausstieg schreibt, dass sie darin zum Beispiel konkrete Ausbauziele dann auch für die Erneuerbaren pro Jahr reinschreibt. Das hätte Sinn ergeben. Stattdessen gibt es jetzt unter anderem eine Verschärfung der sogenannten Abstandsregeln. Damit ist gemeint, dass ein Windrad mindestens 1000 Meter von der nächsten Wohnsiedlung entfernt sein muss. Und Peter Altmaier, der zuständige Bundeswirtschaftsminister von der CDU, aus dessen Haus dieser Gesetzentwurf stammt, der sagt, ich stehe zwar zur Energiewende, aber
wir müssen aber auch die Menschen berücksichtigen, die unmittelbar davon betroffen sind. Es haben sich rund 1000 Bürgerinitiativen gebildet in den letzten Jahren. Und der Wunsch nach Abstandsregeln, der kommt halt eben auch von Bundesländern. Nicht aus Niedersachsen, aber zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen oder aus Brandenburg.
Und ganz besonders übrigens auch aus Bayern. Außerdem sagen diejenigen, die diese Abstandsregelung, diese hohe Abstandsregelung von 1000 Metern gut finden, also auch Peter Altmaier, sagen, die Windkraft, die ist ja jetzt schon zum Erliegen gekommen, wo wir die neue Abstandsregelung noch gar nicht haben. Das eigentliche Problem, das seien wegen die langen Genehmigungsverfahren, dass es viel zu wenige ausgewiesene Flächen gibt. Und ja, der Minister hat es eben selber schon gesagt, die vielen Klagen von Anwohnern.
Warum sind denn die Vorschläge so stark umstritten?
Ja, einen Teil habe ich eben schon genannt. Der Protest kommt vor allem aus den Bundesländern. Da sagt zum Beispiel Claudia Dalbert, die Umweltministerin von den Grünen aus Sachsen-Anhalt, Peter Altmaier, mit diesen Plänen stoppt er die Energiewende geradezu.
Es gibt verschiedene Gutachten, die uns sehr deutlich machen, dass wenn eine solche starre Abstandsregelung käme, 1000 Meter auch von kleinen Streusiedlungen ab 5 Häusern, dass uns dann bis zu 50% der Fläche für die Windkraft verloren gehen würde.
So sagt Claudia Dalbert bei den Kollegen vom rbb-Radio. Die Ziele, dieser Gesetzentwurf aus dem Hause Altmaier, die stünden eben in Widerspruch zu dem 2030er-Ziel und überhaupt auch zu den Zielen der Bundesregierung, mehr Klimaschutz umzusetzen. Der Kohleausstieg geht nicht ohne Windkraft, ist auch ein Argument aus dem Bundeskabinett selbst. Der kommt nämlich von Altmaiers Kontrahentin Svenja Schulze, der Bundesumweltministerin von der SPD. Sie sagt, das geht so nicht mit dieser 1000-Meter-Regel. Das sagt im Übrigen auch die Bundestagsfraktion von der SPD. Also da zeichnet oder ist schon im laufenden Gange ein neuer, veritabler Streit innerhalb der Bundesregierung zwischen den Koalitionspartnern. Und neben Claudia Dalbert aus Sachsen-Anhalt sind es auch Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, das Saarland. Also eine ganze Reihe von Bundesländern, die sagen, wir sind so dagegen. Wir werden von einer sogenannten Opt-out-Regel dann Gebrauch machen. Die steht im Gesetzentwurf auch drin, dass man als einzelnes Bundesland sich nicht an diese 1000 Meter Abstandsregelung halten muss, sondern eine eigene Abstandsregel aufstellen kann. Nur das würde dann wieder einen neuen Flickenteppich innerhalb des Bundes ergeben.
Und wie könnte jetzt eine Lösung aussehen? Zeichnet sich da schon irgendwo was am Horizont ab?
Naja, zunächst einmal hat die Bundesumweltministerin jetzt einen Vorstoß gemacht, die Bundesländer in ihrem Protest zu unterstützen, indem sie von Bundesseite aus mehr Einheitlichkeit schaffen will.
Bis jetzt machen ja alle Länder selber die Ausführungen. Wir könnten natürlich einheitlicher den Vollzug in ganz Deutschland regeln. Das ist eine Möglichkeit, das haben wir jetzt mit den Ländern diskutiert. Da gibt es eine große Offenheit, einen gemeinsamen Leitfaden oder sowas zu machen, damit wir einheitlicher in der gesamten Bundesrepublik vorgehen. Ich glaube, das würde allen helfen. Und da bin ich natürlich zu bereit, nochmal ein einheitlicheres Vorgehen auch sicherzustellen.
So, und zusätzlich, Herr Römermann, könnten sich die Minister im Kabinett, der CDU-Minister Altmaier und die SPD-Ministerin Schulze, darauf einigen, dass man bei diesen Abstandsregelungen noch einmal entschärft, indem man sagt, also nicht schon 5 kleine Häuschen sind für uns eine Wohnsiedlung, sondern dann vielleicht doch erst 10 oder 15 Häuschen. Sie sehen, da geht es wirklich um kleine Details. Einig sind sich alle Beteiligten, dass sie den nächsten Versuch machen wollen, diesen Gesetzentwurf bis zum 3. Dezember ins Kabinett einzubringen. Die Bundesregierung möchte Wort halten bei ihrer Zusage, bis Ende dieses Jahres alle Klimagesetze unter Dach und Fach zu haben. Und deswegen dürfen wir mal gespannt sein, ob die Einigung bis Anfang Dezember klappt.
Streit um den Ausbau der Windkraft. Danke, Barbara Schmidt-Matern. Auf den Milchpackungen und in der Fernsehwerbung, da sehen Bauernhöfe oft genug noch aus wie zu Großvaters Zeiten. Alte Fachwerkgebäude mit glücklichen Kühen auf der Weide, manchmal sogar mit Bauern mit Mistgabel in der Hand. Doch moderne Computertechnik hat längst auch in der Landwirtschaft Einzug gehalten. Die Bundeslandwirtschaftsministerin will die Digitalisierung der Landwirtschaft jetzt auch mit Fördermitteln unterstützen. Doch was bedeutet die Digitalisierung in der Landwirtschaft eigentlich ganz praktisch? Beispielsweise auch für den Umwelt- und Naturschutz. Fragen, mit denen sich heute und morgen eine agrarpolitische Tagung beschäftigt, veranstaltet unter anderem von der Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen und dem NRW-Landwirtschaftsministerium. Vor der Sendung habe ich mit einem der Organisatoren der Tagung gesprochen, Christian Schütz von der Evangelischen Akademie in Villigst. Ihn habe ich gefragt, wie die Digitalisierung in den vergangenen Jahren die Landwirtschaft konkret verändert hat.
Ich denke, dass die Digitalisierung die vorrangig in der Industrie verändert hat und mittlerweile immer weiter ihren Weg in die Höfe findet, sei es durch Farmmanagementsysteme, sei es durch Futterautomaten, sei es durch die ganze Technik, die man zum Precision Farming benötigt.
Precision Farming?
Ja.
Was ist das?
Also, das sind die Systeme, die sicherstellen, dass Samen, Nährstoffe, Düngemittel und alle weiteren Sachen, die man braucht, um Nahrungsmittel zu produzieren auf dem Acker, in richtigen Mengen, an den richtigen Stellen, zu richtigen Zeitpunkten ausgebracht werden. Ja? Und wo im Grunde dann heutige moderne Landmaschinen am Ende dann auch erfassen, wie sind die Ernteerträge, was heißt das für die kommenden Jahre unter den Wetterbedingungen, die es gab. Also die ganze Latte und Masse an Daten, die dort gesammelt wird und ausgewertet wird, analysiert wird sozusagen und dann Prognosen gegeben werden für nächste Jahre, für die Bodenbeschaffenheit, wie sie jetzt ist. Und die kann dann den Landwirten zur Verfügung gestellt werden.
Mhm. Präziserer Einsatz beispielsweise auch von Düngemitteln, das klingt ja tatsächlich nach eigentlich einer guten Sache, denn Überdüngung von Feldern ist ja durchaus ein großes Problem in Deutschland. Wir haben vielerorts eine starke Nitratbelastung im Grundwasser. Bringt da Digitalisierung etwas für den Umweltschutz auch?
Also ich denke, da drin liegt natürlich eine Chance, wenn wir davon ausgehen, dass man jetzt sagt, man kann spezifischer auf die Notwendigkeiten einzelner Pflanzen oder einzelner Flächen eingehen. Das heißt, man düngt nicht das ganze Feld mit einer gewissen Menge X an Dünger, sondern ich sag mal die rechte hintere Ecke mit mehr, die rechte vordere Ecke mit weniger, eben genauso viel, wie man braucht und kann dann auf diese Flächeneinheit sicher auch den Eintrag von Nitraten sozusagen optimieren, minimieren.
Sie klingen trotzdem irgendwie skeptisch.
Ja, weil ich denke, dass das Problem der Landwirtschaft und auch im Sinne des Umweltschutzes, der Biodiversität in Zeiten des Klimawandels nicht zwangsläufig nur durch diese Maßnahmen gerettet oder ich sag mal verbessert werden können, sondern es bleibt immer noch zu beachten, dass ja für eine gesteigerte Biodiversität auch eine sehr vielfältige bäuerliche Betriebsstruktur vonnöten ist, dass regionale Stoffkreisläufe da helfen, damit eben nicht zum Beispiel, man kennt das jetzt von den Gülletransporten, wo aus sogar Ausland massive Einträge von Nitraten oder Austräge aus Deutschland, je nachdem wohin, kommen, die sozusagen regional dort gar nicht auftreten würden. Und auch extensive Bewirtschaftungsmodelle helfen natürlich, Biodiversität und Klimaschutz zu betreiben und nicht nur Digitalisierung, die das unterstützen kann. Aber ich würde davor warnen, jetzt zu sagen, dass diese digitalen Modelle dazu führen, dass Umweltschutz ganz einfach wird. Und dass wir damit jedes Problem lösen.
Sie haben eben die Betriebsstruktur schon angesprochen. Nützt denn diese Digitalisierung in der Landwirtschaft vor allem den Großbetrieben oder haben da auch die Kleinbetriebe etwas davon, weil ihnen beispielsweise viele Verwaltungsaufgaben oder Ähnliches wegfallen?
Ja, da genau in der Tat liegen unsere, ich sag mal, Befürchtungen oder auch unsere Intentionen, warum wir diese Tagung veranstaltet haben, da wir das Ganze als gesamtgesellschaftliches Problem sehen. Im Moment hat es eher den Anschein, dass natürlich mittels der Digitalisierung, die Technologie kostet natürlich auch Geld, die gibt es ja nicht umsonst, eher Großstrukturen unterstützt werden. Dort läuft sie natürlich auch effizienter. Man muss auch sagen, das ist ja eine datenbasierte Technologie, die mit Hilfe von großen Datenmengen bessere Prognosen leisten kann. Also es ist natürlich auch im Sinne der Technologie, dass viele Daten auf großen Flächen gesammelt werden.
Sie machen sich, wenn ich das richtig verstanden habe, aber auch Gedanken um die Landwirte selbst und was die Digitalisierung mit ihnen macht. Was macht Ihnen da besonders Sorgen?
Der Beruf des Landwirts wird sich sicher ändern. Und darin liegt jetzt möglicherweise auch nicht das große Problem, solange alle Landwirte den mitgehen können und diese Technologien eben an die Notwendigkeiten des Landwirts angepasst wird und nicht an die Wunschvorstellung einiger weniger. Und ich sag mal, da sehen wir eher die Probleme, dass die Tendenzen im Moment noch dahingehen, zu sagen, wir machen eine Gewinn- und Effizienzmaximierung. Und das sehe ich sehr problematisch im Sinne dieser sozialen Verwerfung und das sehe ich sehr problematisch im Sinne der zu erhaltenen Biodiversität in Zeiten von Klimawandel.
Sagt Christian Schütz von der Evangelischen Akademie in Vilixt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Apotheker und Ärzte schlagen Alarm. Immer häufiger kommen Patienten mit einem Rezept in die Apotheke und müssen dort wieder weggeschickt werden, weil die Mittel nicht lieferbar sind. Seit Monaten Alltag in Deutschland und nicht nur bei irgendwelchen Spezialpräparaten. Selbst gängige Medikamente wie Ibuprofen oder wichtige Blutdruckmittel sind teilweise nicht lieferbar. Woran das liegt, dazu der Beitrag von Anja Nehls.
Die Regale und Schubladen in der Apotheke von Christine Fussan im Berliner Südwesten sind gut gefüllt. Zum Glück, denn immer häufiger muss die Apothekerin nach einem Ersatz suchen, weil das Medikament, das ihre Kunden verschrieben bekommen haben, nicht lieferbar ist.
Im Moment ist es auf jeden Fall gravierend. Wir merken es deutlich. Und es betrifft eben nicht nur ein oder zwei Wirkstoffe. Wir haben eine Liste im Computer über 100 Präparaten, die also im Moment definitiv nicht lieferbar sind.
Das betrifft Medikamente gegen Herpes, Gicht, Epilepsie, Antidepressiva, Antibiotika und vor allem Blutdrucksenker. Aber auch Impfstoffe, zum Beispiel gegen Gürtelrose, Gebärmutterhalskrebs und Tollwut. Die fast 80-jährige Marianne Heckmann hat diese Erfahrung auch schon machen müssen.
Ich habe mit den Blutdrucktabletten Candesartan auch schon mal Schwierigkeiten gehabt, die in der Apotheke zu bekommen. Die Apothekerin, die hat sich zwar redlich bemüht, die hat auf ihrem Computer hin und her geklickt, aber vergeblich.
Zum Glück gab es die Tabletten noch in einer Nachbarapotheke. Beim Bundesinstitut für Arzneimittel waren im Oktober rund 540 Medikamente gelistet, die die Hersteller nicht liefern können. Für die Apotheker bedeutet es einen immensen Mehraufwand, wenn sie die Patienten mit den Wirkstoffen versorgen wollen, die sie brauchen.
Es gibt immer Möglichkeiten, auf andere Firmen im Zweifelsfall oder andere Stärken zurückzugreifen. Also es muss recherchiert werden, welche Möglichkeiten es gibt, welche Firmen überhaupt lieferbar sind, welche Stärken lieferbar sind. Es muss im Zweifelsfall mit den Firmen Rücksprache gehalten werden, mit den Ärzten Rücksprache gehalten werden.
Wenn mal wieder etwas lieferbar ist, bestellt Christine Fussan sofort. Ansonsten müssen die Ärzte ihre Patienten auf ein anderes Medikament mit dem gleichen oder ähnlichen Wirkstoff umstellen. Gut sei das für die Patienten meist nicht, sagt der praktische Arzt Stefan Bernhard.
Um umstellen bedeutet einfach Arbeit und Zeit für den Patienten. Man muss mal teilweise eine Langzeitblutung messen machen. Die Medikamente sind ja nicht 1:1 umstellbar, sondern man muss dann genau gucken, ob bei einem anderen Medikament welche Dosis die Wirkung hat, dass es bei Ihnen funktioniert. Also deshalb ist diese Umstellung nicht einfach.
Die meisten Medikamente werden derzeit von Firmen in China oder Indien hergestellt, weil das für die Krankenkassen billiger ist. Wenn es dort zu Schwierigkeiten kommt, müssten die Krankenkassen eben die teureren Originalmedikamente bezahlen, fordert Bernhard. Er kritisiert, dass die Krankenkassen mit schlechten Verträgen Medikamente immer billiger und billiger einkaufen wollen.
Wenn die Krankenkassen Verträge abschließen für Rabattmedikamente, dann sollen sie auch einen Vertrag abschließen, dass, wenn die Firma nicht liefert, sie natürlich für die Schäden, die dadurch entstehen, auch aufkommen. Und dann könnten sich die Krankenkassen sehr gut das Geld von den Herstellerfirmen, die vorher die Zusage gemacht haben, dass sie liefern können, wiederholen.
Darüber hinaus liefern die Hersteller bei Engpässen ihre Medikamente statt nach Deutschland lieber in Länder, wo dafür höhere Preise bezahlt werden. Christine Fussan kann fast jedes Präparat für ihre Kunden dann aus dem Ausland importieren.
Das gilt zum Beispiel auch für den Gürtelrose-Impfstoff. In den anderen europäischen Ländern ist er verfügbar, zum Beispiel in der Schweiz. Ist er ungefähr doppelt so teuer, wenn man ihn importieren würde. Und wenn es die Kasse zahlt, muss man vorher auch da wieder eine Genehmigung einholen oder der Patient muss es im Zweifelsfall handeln.
Besonders pikant, für die geplante Pflichtimpfung gegen Masern gibt es in Deutschland derzeit keinen Impfstoff. Erhältlich ist nur ein Kombinationspräparat Masern-Mumps-Röteln, was Impfgegner dann ablehnen könnten. Die Apothekerin Christine Fussan kann nur noch mit dem Kopf schütteln.
Wenn man bedenkt, in welchem Land wir leben, ist es schon eigentlich eine traurige Situation.
Viele Lieferengpässe bei Medikamenten, das war der Beitrag von Anja Nils. Noch 33 Tage, dann ist schon wieder Weihnachten. Unglaublich, oder? Höchste Zeit, sich also Gedanken zu machen über Geschenke für die Liebsten. Falls Sie noch einen Tipp brauchen, es gibt da einen aus Schweden. Ganz speziell für Smartphone-Fans, aber nicht etwa irgendwelcher Technik-Schnickschnack. Nein, es geht um eine Box für den temporären Smartphone-Entzug für zu Hause. Die wurde dort gerade gekürt zum Weihnachtsgeschenk des Jahres. Carsten Schmiester berichtet.
Fitnessarmbänder, Roboterrasenmäher, Elektrofahrräder. In den vergangenen mehr als 3 Jahrzehnten hat Hui, so kürzt man das schwedische Forschungsinstitut des Einzelhandels tatsächlich ab, da hat Hui also oft technische Neuerungen oder auch Hightech-Schnickschnack zum Årets Julklapp erklärt, zum Weihnachtsgeschenk des Jahres. Das ergab sich schon aus den Kriterien für diesen Titel. Die Dinge müssen neu sein, trotzdem schon echte Verkaufsschlager und sie müssen den Zeitgeist spiegeln. Wie vor genau 25 Jahren. Da war es das Handy. Und heute?
Årets Julklapp 2019 är Mobillådan.
Das Weihnachtsgeschenk des Jahres 2019 ist Mobillådan, sagte Hui-Mitarbeiterin Sorga Bovalius. Also eine schlichte Handybox, ein kleiner Kasten mit quer eingesetzten Streben, in den man Handys stellen kann. Nicht zum Aufladen, nicht zum Angeben und schon gar nicht zum Angucken. Eher zum Vergessen, wenigstens für ein paar Momente. Was offenbar immer weniger Leute auch und gerade in Schweden machen. Es gibt schon einen Begriff für Menschen, die nur noch aufs Handy schauen und sonst wenig bis nichts mehr mitkriegen. Hindernisse auf dem Fußweg oder im schlimmsten Fall rote Ampeln eingeschlossen. Man nennt sie Smombies, von Smartphone und Zombie. Dagegen soll Mobillådan nun helfen und laut Sorga merken immer mehr Menschen, dass sie solche Hilfe dringend brauchen.
Wir sehen einen väldigt tydlig Trend i samhället, att allt fler reflekterar över mobiltelefonen och hur den påverkar oss.
Wir sehen einen deutlichen Trend in der Gesellschaft, sagte sie. Immer mehr Menschen denken kritisch darüber nach, welchen Einfluss Handys auf uns haben. Und wo immer ein neues Problem auftaucht, da gibt es schnell einen lukrativen Markt der Lösungsideen. Wir verbringen ja immer mehr Zeit mit dem Handy. In diesem Jahr sind viele Bücher zu der Problematik erschienen. Apps zur Begrenzung der Handyzeit sind sehr beliebt und in der meistgehörten Radiosendung in diesem Sommer ging es um Handynutzung und um ihre Folgen. Und nein, Sie haben sich nicht verhört. Es gibt tatsächlich Apps, natürlich fürs Handy, die einen dann dazu bringen sollen, das Handy weniger zu nutzen. Immerhin haben die Leute vom Hui diese Apps nicht zum Årets Julklapp gemacht, sondern das bisher wohl einfachste Geschenk in der Geschichte der Auszeichnung. Es gibt diese Handybox natürlich in schick, aber im günstigsten Fall auch einfach als simple Kiste, die Kinder selbst in der Schule bauen können. Kostet fast nichts, außer später dann. Selbstbeherrschung nämlich, ganz viel davon, vor allem für Smombies.
Smartphone-Entzug als Weihnachtsgeschenk, das war der Beitrag von Carsten Schmiester.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, der hat früher oder später ein Problem. Denn entweder steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür oder die Gläubiger versuchen, das Geld gleich bei der Bank zu pfänden. Wer bei so einer Kontopfändung wenigstens noch genug Geld für Miete und Essen behalten möchte, muss bei seiner Bank ein sogenanntes P-Konto einrichten, also ein Pfändungsschutzkonto. Wie das geht, erklärt Julia Weigelt im Verbrauchertipp.
Kerstin Völler, Finanzberaterin bei der Verbraucherzentrale Hamburg, erinnert sich noch gut an die Alleinerziehende, die völlig verzweifelt zu ihr kam. Das Konto war gepfändet, Geld für Essen oder Miete hatte die verschuldete Frau keins mehr. Sie dachte, ihre Sozialhilfe sei nicht pfändbar, ein Irrtum, weiß Völler.
Und dann war's weg.
Als die Frau sich dann bei der Verbraucherzentrale nach einem P-Konto mit Pfändungsschutz erkundigte, erhielt sie die nächste Hiobsbotschaft.
Es war insgesamt sehr unschön, vor allen Dingen, weil die Frau so spät kam, dass noch nicht mal mehr die 4-Wochen-Frist gegriffen hat.
Denn nach der Beantragung eines P-Kontos sind Geldeingänge bis zu einer Höhe von knapp 1.200 Euro 4 Wochen rückwirkend geschützt. Eine wichtige Information, mit der Banken allerdings nicht offensiv auf ihre Kunden zugehen, weiß die unabhängige Finanzberaterin. Das P-Konto ist eine Art Zusatzmodul zu einem bestehenden Konto. Man muss den Zusatz persönlich bei seiner Bank beantragen und das nur für ein Konto. Darauf sind dann bis zur Pfändungsgrenze alle Eingänge geschützt. Allerdings?
Das Problem ist wirklich häufig, dass die Regelungen zum P-Konto zum Teil so kompliziert sind, dass viele Mitbürger das nicht gänzlich durchdringen können.
Kompliziert wird es etwa beim Thema Freibeträge. Ist ein Schuldner unterhaltspflichtig, erhöht sich der Freibetrag um knapp 450 Euro für die erste Unterhaltspflicht und um rund 250 Euro für jede weitere. Schuldner müssen den Banken Bescheinigungen einreichen, um höhere Pfändungsgrenzen eintragen zu lassen. Die stellen unter anderem Familienkassen und anerkannte Schuldnerberatungen aus. Listen dafür gibt es bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Kerstin Völler rät außerdem, bei der Bank nachzufragen, wie lange die Bescheinigung gültig ist. Denn das lege jede Bank selbst fest, meist ohne die Betroffenen rechtzeitig vor Ablauf zu informieren. Und es gibt noch weitere Missverständnisse in Sachen P-Konto, weiß Kerstin Völler.
Ein anderes großes Problem ist halt, dass die Leute im Kopf haben, man soll nicht so viel Geld auf dem Konto haben, die heben dann das Ganze ab, stellen fest oder kommen ja noch ein paar Überweisungen, dafür brauche ich ja Geld auf dem Konto und zahlen das dann bar wieder ein. Und das zählt für den Computer als Geldeingang.
Das P-Konto ist auch bei Karin Bauer von der Schuldnerberatung des Diakonischen Werks Hamburg häufig Thema. Sie rät vor allem Paaren, wer ein Gemeinschaftskonto hat, sollte das rechtzeitig in 2 Einzelkonten überführen.
Damit im Falle der Pfändung jeder für sich auch Kontopfändungsschutz in Anspruch nehmen kann.
Ist das vorhandene Konto im Minus, forderten Banken ihre Kunden beim Antrag auf ein P-Konto oft auf, das Geld in Raten zurückzuzahlen. Karin Bauer weiß:
Darauf muss sich der Betroffene nicht einlassen, also trotzdem muss dieser Schutz eingerichtet werden. Aber man kann dann auch davon ausgehen, dass die Bank von dem Kündigungsrecht dann Gebrauch machen wird und spätestens nach 2 Monaten das Konto gekündigt wird.
Und wenn man dann ohne Konto dasteht, kann man ein neues eröffnen. Denn jeder hat das Recht auf ein sogenanntes Basiskonto.
Julia Weigelt war das über Pfändungsschutzkonten. Der Verbrauchertipp nachzuhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.